SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
11. Oktober 1634. Die größte Nordseeinsel versinkt im Meer.
Ans Hafnung fliegt die Möwe und Dämmerung bricht herein. Über die feuchten Werten spiegelt der Abendschein. Graues Geflügel huschet neben dem Wasser her. Wie Träume liegen die Inseln im Nebel auf dem Meer.
So beschreibt Theodor Storm seine geliebte Nordsee. Für viele ist sie Urlaubsziel und Sehnsuchtsort und für manche noch mehr als das.
Es ist für mich immer nach Hause, kommen wir nicht an die Nordsee. Also es ist schon eine Heimat.
Schwärmt Ralf Clausen, dessen Familie seit Jahrhunderten auf der nordfriesischen Insel Pellworm lebt.
Aber es ist auch eine Natur, die bedrohlich werden kann. An die Sturmfluten 1976 und 81 kann ich mich erinnern, da war ich Schüler. Und da habe ich schon festgestellt, welche Kraft der Wind hat. Das war unglaublich.
Wind und Wasser prägen die Landschaft der Nordseeküste. Und das nicht nur atmosphärisch, sondern im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn man mal so alte Karten anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich so eine Küste war, dass dort lauter Wattströme reingingen oder dass es eben relativ landfest war. Und diese schweren Sturmfluten im Mittelalter haben dort so stark angegriffen, dass sie dieses Land wieder abgetragen haben, sodass die heutigen Inseln dort als Reste übrig geblieben sind.
Erläutert Geowissenschaftler Ralf Weiße, Leiter der Abteilung Küstenklima am Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht. Vor allem in Nordfriesland sieht die Küste im Mittelalter aus wie ein wurmstichiges Stück Holz, zerfressen von unzähligen Prielen. Wind und Meer machen die Region unberechenbar, doch die Gezeiten und Sturmfluten versorgen das Gebiet auch mit fruchtbarem Schlick.
Dann hat man angefangen, diese fruchtbaren Gebiete mit kleinen Deichen zu schützen, damit die Sommersturmfluten die Ernte nicht gefährdeten. Und dann so vor etwa 1000 Jahren begann dann eigentlich so eine systematische Umgestaltung. Man hat dann angefangen, größere Gebiete mit Ringdeichen zu schützen und einzudeichen. Und das ging dann immer weiter.
Auch die ehemals größte deutsche Nordseeinsel vor der Küste Husums entsteht auf diese Weise. Durch Sturmfluten abgeschnitten vom Festland und dann durch Deiche befestigt. Dass die Insel einmal Teil der Küste war, erkennt man schon an ihrem Namen, Strand. Im Jahr 1198 wird die Insel erstmals urkundlich erwähnt. Zwar muss der Inselboden ständig entwässert und vor eindringendem Meerwasser geschützt werden, aber der Aufwand scheint sich zu lohnen. Die Menschen von Strand sind wohlhabend. Besonders reich, so will es die Legende, sind die Bewohner der Strandersiedlung Rungholt.
Ihr Reichtum verleitete sie zu allerlei Übermut. Am Weihnachtsabend machten die Bauern im Wirtshaus eine Sau betrunken, setzten ihr eine Schlafmütze auf und legten sie in ein Bett. Danach riefen sie den Pfarrer, damit er der Kranken das Abendmahl reiche. Doch der Prediger weigerte sich, das heilige Sakrament zu missbrauchen. Er floh in die Kirche und rief den Herrn an, dass er diese gottlosen Leute strafen möge.
So die Erklärung der Rungholt-Sage für die verheerende Sturmflut, die im Januar 1362 an der deutschen Nordseeküste wütet und tausende Menschen das Leben kostet.
Als Grode Mandränke, große Menschenertränkung, ist die Sturmflut von 1362 in die Geschichtsbücher eingegangen. Auch für die Insel Strand hat sie gravierende Folgen.
Nach der Sturmflut sieht die Insel aus, als hätte ein Riese ein großes Stück herausgebissen. Die einst ovale Insel hat nun die Form eines Hufeisens. Das herausgebissene Stück ist genau jenes, auf dem sich die Siedlung Rungholt befand.
Rungholt wird in den folgenden Jahrhunderten zum Atlantis der Nordsee, über dessen genaue Lage bis heute gerätselt wird und um das sich allerhand Mythen ranken.
Von vorbeifahrenden Seeleuten wird berichtet, dass sie oftmals Glockenklang aus der Tiefe hören. Und alle 7 Jahre, so heißt es, erscheint Rungholt in der Johannisnacht in altem Glanze aus den Fluten des Meeres.
In Wahrheit ist natürlich alles viel profaner, denn im Wattenmeer ist nichts beständiger als der Wandel.
Die Veränderung ist eigentlich die Norm im Wattenmeer. Also wenn man dorthin guckt, kann man eigentlich jeden Tag Veränderungen sehen. Und das passiert einfach dadurch, dass durch die Strömung immer wieder Sediment umgelagert wird und woanders hin transportiert wird.
Was täglich im Kleinen passiert, geschieht während der Sturmfluten im Großen. Doch auch sie gehören an der Nordsee zur Normalität.
Es gibt mal Jahre, wo wir mehr Stürme haben und Jahre, wo wir weniger Stürme haben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Aber typischerweise haben wir so Jahre mit 2 bis 10 Sturmfluten oder so.
Die Zutaten für eine Sturmflut sind dabei stets dieselben.
Also wie das Wort Sturmflut schon sagt, brauchen wir erstmal einen Sturm mit möglichst starken auflandigen Winden, die die Wassermassen an den Küsten aufstauen können. Gleichzeitig brauchen wir, damit wirklich sich eine Sturmflut entwickelt, eine hohe astronomische Tide, also ein Tidehochwasser. Und das wiederum ist besonders effektiv, wenn wir eine Springflut haben.
Nach der Groten Mandränke von 1362 hat die Insel Strand mehrere starke Sturmfluten erlebt. Doch die verheerendste steht ihr noch bevor, mitten im Dreißigjährigen Krieg. Und wieder soll ein Fluch daran schuld sein, Herzog Friedrich III. Von Schleswig-Holstein-Gottorf, zu dessen Herzogtum Strand gehört, will auf der Insel 2 Kompanien zum Schutz vor den kaiserlichen Truppen einquartieren. Doch die Strander widersetzen sich der Anordnung. Aus Wut soll der Herzog die hochmütigen Inselbewohner verflucht haben.
Möge die Insel so tief unter das Wasser versinken, wie sie sich jetzt darüber erhebt.
Am Samstag, dem 11. Oktober 1634, scheint sich der Fluch zu erfüllen. Der Tag beginnt zunächst freundlich, wie Augenzeugen berichten.
Es war ein lieblicher Sonnenschein bis um 10. Dann ward es wolkig und am Mittag regnerisch. Und es erhob sich ein Wind, der gegen Abend ziemlich stark sauste. Doch gab es wohl niemanden, der sich der Gefahr bewusst war. Denn die Dämme und Deiche waren ja gut gebaut. Und solche Stürme war man gewöhnt.
Doch dieser Sturm ist anders. Er ist besonders stark. Hinzu kommt, dass ausgerechnet jetzt, als der Wind auffrischt, Gezeitenhochwasser ist. Und noch dazu Springflut, also ein besonders hoher Wasserstand, bedingt durch die gegenseitige Anziehungskraft von Erde, Mond und Sonne. Dann passiert das, woran niemand geglaubt hat. Die Deiche brechen. Zunächst jene im Süden.
Das Wasser ergoss sich über und über und riss das Vieh bei den Häusern weg. Es wuchs so geschwinde, dass wohin wir auch flüchteten, es uns auf den Fuß nachfolgte.
Als wäre die Katastrophe nicht bereits schlimm genug, dreht schließlich der Wind von Südwest auf Nordwest. Nach den Deichen im Süden brechen nun auch jene im Norden.
Die Menschen versuchten, sich auf die Dächer ihrer Häuser zu retten. Doch unter der Wucht des Sturms zerbrachen diese oder wurden in Brand gesetzt durch Kaminfeuer, die der Wind aufwirbelte. In ihrer Not banden sich Familien mit einem Seil zusammen, um nicht auseinandergetrieben zu werden. Doch das grausame Meer vereinte sie auf ewig.
Um 2 Uhr nachts ist alles vorbei. Der Sturm ebbt ab und hinterlässt ein grausames Bild der Verwüstung.
Tausende Menschen sterben in dieser Nacht an der Küste Nordfrieslands. Mehr als 6.000 allein auf der Insel Strand. 2/3 der Strander Bevölkerung. Hinzu kommen über 50.000 Nutztiere, die in den Fluten jämmerlich zugrunde gehen.
Auch von der Insel selbst ist nicht mehr viel übrig. Neben der winzigen Hallig Nordstrandisch Moor im Norden ragen nur noch die etwas höher gelegenen Enden des Hufeisens aus dem Wasser. Die Inseln Pellworm und Nordstrand.
Das Ereignis ist für die Region so prägend, dass man sich noch heute, fast 400 Jahre später, an diese 2. Grote Mandränke erinnert, so der gebürtige Pellwormer Ralf Clausen.
Also relativ häufig wird man auf Pellworm damit konfrontiert, dass man alte Karten sieht, wo die untergegangenen Orte lokalisiert sind. Also solche Karten hängen auch vor Ort auch auf irgendwelchen Hinweistafeln, in der Kirche oder in Kneipen oder so auch aus. Als Pellwormer hat man das durchaus im Bewusstsein, dass Pellworm eben ein Teil dieser alten Insel Strand ist.
Sturmfluten gab es an der Nordseeküste natürlich auch nach dem Untergang von Strand immer wieder. Vor allem nach den schweren Sturmfluten im 20. Jahrhundert hat sich jedoch einiges getan.
Also wir hatten natürlich an der Nordseeküste, wenn wir über die jüngere Vergangenheit reden, Sturmfluten wie 1953 oder 62, die wirklich auch massive Schäden noch angerichtet haben. Allerdings hat sich dann der Küstenschutz auch massiv daran angepasst, sodass wir in den letzten Jahren dann Sturmfluten hatten, die durchaus höhere Wasserstände hatten, wie 2013 und so. die dann aber nicht mehr vergleichbare Schäden angerichtet haben, weil der Küstenschutz weiterentwickelt war und deshalb vermutlich auch die Wahrnehmung nicht mehr so gewaltig war.
Würden die Deiche nachgeben, dann wäre der Schaden heute immens. Durch die lange landwirtschaftliche Nutzung und stetige Entwässerung des Bodens hinter dem Deich liegt das Land nämlich oft unter dem Niveau des Meeresspiegels, an der Küste ebenso wie auf den Inseln.
An den niedrigsten Stellen ist Perom 1,5 Meter unter dem normalen Null-Wasserspiegel. Das heißt also, das ist wie so ein Suppenteller, den man so ins Wasser reindrückt. Der Rand guckt noch raus, das ist dann der Deich, aber das, was da in der Mitte ist, das liegt eigentlich unter Wasser. Wenn der Deich weg wäre, dann wäre sowieso ständig alles unter Wasser oder der größte Teil. Aber es ist bei uns ein ziemlich großes Vertrauen da, dass die Deiche halten. Aber irgendwann hat man auch mal so, wenn dann doch was passiert, was ist dann?
Eine berechtigte Frage, denn die Deiche müssen nicht mehr nur mit den üblichen Sturmfluten zurechtkommen, sondern zunehmend auch mit den Folgen des Klimawandels. Während sich die Windverhältnisse im Bereich der Nordsee bislang noch nicht gravierend verändert haben, hat sich bei der Wasserhöhe, der zweiten Zutat für schwere Sturmfluten, einiges getan.
Der Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung sorgt für die Erwärmung des Erdklimas und führt zum Abschmelzen von Gletschern und von Eisschilden in den Polarregionen.
Erwärmt sich Wasser, so nimmt sein Volumen zu. Das gilt auch für das Wasser der Ozeane, die durch das schmelzende Eis zusätzlich befüllt werden. In den vergangenen 100 Jahren ist der Meeresspiegel bereits um rund 20 Zentimeter gestiegen, wobei sich der Anstieg in den vergangenen Jahrzehnten deutlich beschleunigt hat.
Gegenwärtig steigt der Meeresspiegel etwa 3 bis 4 Millimeter pro Jahr, was einem Anstieg des Meeresspiegels um 30 bis 40 Zentimeter im Verlauf der kommenden 100 Jahre entsprechen würde, sofern sich die Anstiegsrate nicht weiter erhöht.
Auch wenn über die Höhe des Anstiegs noch diskutiert wird, sicher ist, dass der Meeresspiegel weltweit und damit auch in der Nordsee steigen wird.
Was eben für die Sturmfluten wiederum bedeutet, dass sie bei gleichem Wind einfach auch höher auflaufen können und damit stärker werden und häufiger werden.
Um sich davor zu schützen, werden Deiche schon jetzt erhöht und verstärkt. Und auch an alternativen Küstenschutzmodellen wird intensiv geforscht, so Ralf Weiße vom Helmholtz-Forschungszentrum in Geesthacht.
Und wenn es dann irgendwann sehr extrem wird, dann ist natürlich auch die Frage, was man halten kann noch und wie man sich daran langfristig anpassen kann und was man tun will und womit man leben will.
Vielleicht wird der Mensch also irgendwann doch wieder dem Meer nachgeben müssen, dass sich das Seine zurückholt. So wie vor 4 Jahrhunderten die Insel Strand.
Ich höre des gärenden Schlammes geheimnisvollen Ton. Einsames Vogelrufen, so war es immer schon. Noch einmal schauert leise und schweiget dann der Wind. Vernehmlich werden die Stimmen, die über der Tiefe sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an den 11. Oktober 1634, als eine Sturmflut die größte Nordseeinsel überflutete. Zeitzeichen am Montag über den Schauspieler Udo Kier.